In den ersten beiden Folgen haben wir die Geschichten von Sophie Engler und Kitty Suschny gehört, die beide im Zentrum von Wien aufgewachsen sind. Nicht so bei unserer nächsten Person. Lili Tauber, damals noch Lili Shisha, erzählt uns vom Aufwachsen auf dem Land und in einer Kleinstadt in Österreich.
Meine Eltern haben in zwei Orten in Niederösterreich gelebt. Mein Vater kam aus Dürgnitz und meine Mutter aus Brein an der Rax. Damals, um die Jahrhundertwende, hat es Veranstaltungen gegeben, auf denen junge Juden einander treffen konnten. Und so hat mein Vater Wilhelm Shisha meine Mutter Johanna Friedmann auf einer Purimfeier im Jahr 1908 kennengelernt. Gleich am nächsten Tag ist mein Vater mit seinem Pferdewagen zum Haus meiner Mutter gefahren und ein paar Monate später waren sie verheiratet. Sie sind nach Wiener Neustadt gezogen. Mein Vater ist Schneidermeister gewesen und hat ein Herrenbekleidungsgeschäft eröffnet. Mein Bruder Edi wurde 1914 geboren und ich bin zur Überraschung aller 1927 zur Welt gekommen. Unsere Familie hat sich an die religiösen Traditionen gehalten. Unser Haushalt war koscher und wir haben die Feiertage gehalten. Jeden Freitag wurde bei uns der Kiddusch über einen Becher Wein gesprochen. Dann kam der 12. März 1938. An diesem Tag hat mich meine gute Freundin Andrea, Tochter eines nicht-jüdischen Arztes, nicht abgeholt, um mit mir in die Schule zu gehen. Vorher ist sie jeden Tag den Weg mit mir gegangen. Ich erinnere mich, wie ich an jenem Nachmittag heimkam und die Nervosität zu Hause bemerkt habe. Natürlich habe ich das nicht verstanden. Wie hätte ein 11-jähriges Mädchen verstehen können, dass man praktisch über Nacht in der eigenen Stadt zu Fremden geworden war? Ein paar Wochen später hat man meinen Vater gezwungen, sein Geschäft zu verkaufen. Ich erinnere mich, dass er sagte, wie waren seine Worte noch? Geraten worden, unser Haus zu verkaufen. Und dann wurde es noch schlimmer. Die Leute haben begonnen, Mutter vor die Füße zu spucken. Ich durfte nicht mehr in die normale Schule gehen. Die jüdische Gemeinde hat deshalb in einem kleinen Gebetsraum eine Klasse eingerichtet. Wir waren ungefähr 30 Schüler. Es ist keine richtige Schule gewesen, aber zumindest konnten wir etwas lernen. Und wir waren zusammen. Mein Bruder Edi wollte nicht warten. Er gab uns allen einen Abschiedskuss und machte sich heimlich davon. Ein paar Wochen später erhielten wir von ihm eine Postkarte aus Palästina. So war wenigstens einer von uns in Sicherheit. Donnerstag, 10. November 1938. Der Himmel war bewölkt und wir waren in der Schule. Um 10 Uhr vormittags kam jemand in den Klassenraum und hat ins Ohr meiner Lehrerin geflüstert. Die Lehrerin hat gesagt, wir sollten sofort nach Hause gehen. Etwas Schlimmes würde passieren. Als ich nach Hause kam, waren meine Eltern erstaunt. Warum bist du schon so früh von der Schule zurück? Haben sie mich gefragt. Eine Stunde später hat es an unsere Tür gehämmert. Wir haben uns nur angeschaut. Sie haben meinen Vater mitgenommen. Meine Mutter und ich wussten nicht, was wir tun sollten und sind in Panik geraten. Wir sind zu unseren Nachbarn gegangen und haben sie gefragt. Keiner hat etwas gewusst. Als wir zurückgekommen sind, haben wir gesehen, dass vor unserem Haus zwei Autos parkten. Das Holztor zu unserem Garten war kaputtgeschlagen und im Haus waren SA-Männer, die alles zerstörten. Sie haben uns gezwungen, ihnen zur Synagoge zu folgen, wo schon alle anderen Frauen und Kinder eingesperrt waren. Sie haben uns nach Geld und Schmuck durchsucht. Sie haben uns alles genommen, was wir hatten. Die SA-Männer warfen Heu auf den Boden und sagten uns, dass wir uns ja mit den Torrollen zudecken könnten, wenn uns kalt sei. Am Morgen wurden wir Kinder in den Hof der Synagoge gebracht und gezwungen, im Kreis herumzulaufen. Ich werde das nicht vergessen, solange ich lebe. Bürger von Wiener Neustadt, unsere Nachbarn, schauten vom Tor her zu und haben gelacht. Erwachsene, Kinder, Großeltern, alle haben die verängstigten jüdischen Kinder verhöhnt. Ich bekam schlimme Halsschmerzen und Fieber. Sie haben mich ins Krankenhaus geschickt und glauben Sie es oder nicht, ein SA-Mann hat mich begleitet. Es war Scharlach und ich blieb 6 Wochen im Krankenhaus. 6 Wochen voller panischer Angst um meine Eltern. Die Ärzte und Schwestern im Krankenhaus hätten, das muss ich sagen, nicht freundlicher sein können. Eines Morgens im Dezember 1938 wurde mir gesagt, ich könne nach Hause gehen. Vor dem Krankenhaus wartete mein Vater. Das Erste, was er sagte, war, ich muss dich aus diesem Land herausbringen. Mein Vater war inzwischen aus dem Polizeigefängnis entlassen worden und meine Eltern hatten bei Verwandten in Wien Unterkunft gefunden. Durch die Beziehung meines Onkels zur Neibrit-Loge habe ich einen Platz in einem Kindertransport nach England bekommen. Mitte 1939 haben mich meine Eltern eines Nachts zum Westbahnhof gebracht. Wir Kinder bekamen dort alle ein rotes Schild mit einer Nummer um den Hals gehängt. Überall waren Polizisten. Meine Eltern küssten mich und ich habe mich auf meinen Platz gesetzt und habe sie aus dem Fenster angeschaut. Wir winkten zum Abschied. Ich tat mein Bestes, um nicht zu weinen. Als der Zug sich in Bewegung gesetzt hat, habe ich mein Gesicht ans Fenster gepresst und sah, wie meine Eltern langsam verschwanden. Auch die Häuser der Stadt wurden kleiner. Wir waren auf dem Weg nach England. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich weiß, dass ich mit einem Koffer und ohne ein Wort Englisch angekommen bin. Zunächst war das noch gar nicht notwendig. Wir sind in einem Hotel vom Neibrit untergebracht worden und wir haben alle Deutsch gesprochen. Monatelang blieben wir in dieser deutschsprachigen Umgebung. Aber im August bin ich auf eine örtliche Schule geschickt worden und war die einzige Ausländerin in meiner Klasse. Alle haben mich wie eine Exotin angestarrt. Meine Lehrerin hat mich immer beiseite genommen, um mir Englisch beizubringen. Aber ich war verloren, vollkommen ratlos. Mit der Zeit aber ist mein Englisch besser geworden und ich habe begonnen, die Schule zu lieben. Dann, ein paar Wochen, nachdem ich mit der Schule begonnen hatte, begann der Krieg. In London waren wir nicht mehr sicher. Deshalb wurde eine Gruppe der Kindertransportflüchtlinge nach Cockley Clay in der Grafschaft Norfolk zu einer wohlhabenden 60-jährigen Dame geschickt. Sie hat den Adelstand angehört und lebte auf einem riesigen Anwesen. Wir wohnten in ihrem Haus, Lady Roberts hat sich darum gekümmert, dass wir koscheres Fleisch bekamen und sogar unseren eigenen Koch hatten. Sie hat uns auch Taschengeld gegeben und wir sind oft ins Kino und in die Synagoge gegangen. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt. An meinem 13. Geburtstag sind alle Kinder in mein Bett gekommen und haben für mich gesungen. Und später gab es eine Gartenparty. Ach, es war einfach großartig. Aber ich habe meine Familie schrecklich vermisst. Ich habe eine lange Briefe geschrieben, von fast 8 Seiten, und habe sie gebeten, mir mehr aus Wien zu erzählen. Ihre Briefe aber sind kürzer und kürzer geworden. Ich bat sie, ausführlicher zu schreiben, aber dann kam gar nichts mehr. Ich hatte keine Ahnung, wo meine Eltern waren. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass sie tot sein könnten. Als ich 15 Jahre alt wurde, musste ich zu arbeiten beginnen. Das war 1942. Ich bin zurück nach London gezogen und wurde Damenschneiderin in einem Schneidergeschäft. Ich habe wieder in dem Hostel von Neibrit gewohnt. Und wie so viele andere bin auch ich zu Young Austria gegangen, einer kommunistischen Organisation, die gesagt hat, dass wir nach dem Krieg nach Österreich zurückkehren sollten, um ein besseres Land aufzubauen. Wenn ich daran gedacht habe, wie viele Menschen ich erlebt hatte, die Nazis geworden waren, klang das richtig für mich. Der Krieg war im Mai 1945 zu Ende. Einige Freunde sind in London geblieben, einige gingen nach Amerika. Und plötzlich habe ich gedacht, dass meine Eltern vielleicht gar nicht mehr leben. Ich musste das unbedingt herausfinden. Ich Ich bin im Oktober 46 nach Wien zurückgekommen und die Stadt hat schrecklich ausgesehen. Es gab kein Essen, keinen Strom, nichts zu kaufen. Aber vor allem habe ich meine Eltern nicht gefunden. Meine Tante Bertha hatte überlebt. Sie war kinderlos und die Nazi-Familie, die unser Geschäft im Prien arisiert hatte, war geflüchtet. Bertha hatte das Geschäft zurückbekommen und mich nach Prien mitgenommen. Und Tante Bertha hat mir einen kleinen Lederkoffer gegeben, der die Briefe enthielt, die ich an meine Eltern geschickt hatte. Sie hatte die Briefe aufbewahrt und ich hatte aus England alle Briefe, die meine Eltern mir geschickt hatten, mitgebracht. Ich habe nun erfahren, was passiert war. Meine Eltern sind am 26. Februar 1941 aus Wien nach Opole, einer Kleinstadt im deutsch besetzten Polen, deportiert worden. Die Deutschen hatten dort ein Ghetto für Juden aus Wien errichtet. Meine Eltern haben aus dem Ghetto viele Briefe an die noch in Wien lebende Familie geschrieben und Tante Bertha, die mit einem nicht-jüdischen Mann verheiratet war und dadurch nicht deportiert wurde, hat alle diese Briefe aufbewahrt. Mein Vater hat sogar Fotos im Ghetto anfertigen lassen, die er zusammen mit seinen Briefen geschickt hat. Es war schwer für mich, die Briefe zu lesen. Nein, es war viel mehr als nur schwer. Meine Eltern haben sich so gefürchtet. Das konnte ich zwischen den Zeilen herauslesen. Seinen letzten Brief hat mein Vater im September 1941 um Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, herum geschrieben. Nur kurze Zeit trägt uns vor Beginn eines neuen Jahres. Was haben wir uns im Vorjahr erbeten? Unsere heißen Wünsche, unsere Lieben wiederzusehen, blieben unerfüllt. Was wird uns das kommende neue Jahr bringen? Wird sich unser aller lieber Gott endlich über uns erbarmen und uns zurückführen, zusammenführen mit allen, die uns lieb und teuer sind? Ich weiß nicht, wo sie meinen Vater und meine Mutter ermordet haben. Niemand weiß es. Entweder in Belzec oder in Sobibor. Ich weiß nur, dass das Ghetto zwischen Mitte März und Oktober 1942 geräumt wurde. Kaum jemand, der nach Opole verschleppt wurde, kam lebend zurück. Tante Bertha und ich haben in ihrem Geschäft in der Prien zusammengearbeitet und mir hat das Dorfleben gefallen. Aber Tante Bertha wollte, dass ich ihn kennenlerne. Und ich habe ihr gesagt, dass ich nie einen Nichtjuden heiraten würde, nicht in Österreich. Natürlich verstand sie das. Einige Wochen später haben mich Freunde unserer Familie eingeladen, zusammen mit ihnen ins Café Mozart hinter der Wiener Oper zu gehen. Sie haben mich einem gut aussehenden jungen Mann vorgestellt, Max Tauber. Max war in Wien geboren, mit seiner Familie nach Palästina geflüchtet und dort hat er als Schuhmacher gearbeitet. Wir heirateten Silvester 1953. Max und ich haben zwei Söhne und ich führte einen jüdischen Haushalt. Max arbeitete in einer Schuhfabrik, wo er Leder zugeschnitten hat, bevor er bis zu seiner Pensionierung bei der Post als Briefträger angestellt war. Wir hatten ein gutes Leben hier. Max hat sich nie vorstellen können, irgendwo anders zu leben. Aber niemand aus seiner unmittelbaren Familie war ermordet worden. Sie alle hatten das Glück, 1935, 3 Jahre vor dem Einmarsch der Deutschen in Österreich, das Land verlassen zu haben. Das war eben der Unterschied zwischen uns. Rückblickend wäre ich, wenn ich das alles noch einmal machen könnte, nicht aus England zurückgekehrt. Und das liegt daran, dass Österreich nie wieder meine Heimat wurde. Auch nach all den Jahren fühle ich mich heimatlos. Ich kann niemals nicht-jüdischen Österreichern trauen, besonders nicht nach dem, was sie meiner Familie angetan haben. Wenn mich jemand fragen würde, wo ich mich zu Hause fühle, würde ich antworten: in England. Da habe ich Zuflucht gefunden. Da habe ich mich sicher gefühlt.
Lilli Taubers Geschichte wurde von Marika Lichter in Wien eingesprochen. Verantwortlich für das Musik- und Sounddesign ist Patrick Schmidt aus Wien. Lilli Tauber wurde 2003 von Tanja Eckstein interviewt. Sie verstarb im Jahr 2020.